Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktion oder Theaterinszenierung? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.lycro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event Rookie Podcasts.
Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
Hallo, liebe Event Rookie Community, da bin ich wieder, der Simon, euer Host des wundervollen Event Rookie Podcasts. Erstmal Schande über mein Haupt. Ich weiß, ich habe mich lange nicht bei euch gemeldet. Es gab jetzt lange keine Folge, was nicht an meiner Faulheit liegt, sondern eher daran, dass ich extrem viel unterwegs war für euch, für neue Reportagen, für neue Inhalte des Event Rookie Magazins. Es gab auch gerade in den ersten 3 Monaten einfach extrem viele Messen mit einer ISE in Barcelona, mit einer ProLight in Sound in Frankfurt am Main, mit einer Best of Events, mit einer Hamburg Open, mit einer LeadCon X. Ach Gott, da gab es so viel und da waren wir natürlich auch überall vertreten. Deswegen hoffe ich, seid ihr mir nicht böse. Ich hoffe, ihr kennt meine Stimme noch. Aber wie gesagt, wir werden jetzt wieder durchstarten, werden viele neue Folgen aufnehmen für euch und definitiv auch in kürzeren Abständen neue Podcast-Folgen präsentieren. Vielleicht auch mit einem neuen Konzept. Da sage ich jetzt noch nicht mehr drüber. Das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal im Hier und Heute, jetzt sind wir bei dieser Podcast-Folge und wir wollten dieses Mal auf ein spannendes Thema eingehen, was, denke ich jetzt mal, relativ komplex ist und vor allem auch viel Erklärungsnöte bedarf. Deswegen geht es heute um das Thema Altersvorsorge. Ja, ihr hört richtig. Es ist wichtig, fürs Alter vorzusorgen, denn nichts ist schlimmer, glaube ich zumindest, als im Alter festzustellen, oh Mist, hätte ich doch mal, denn hätte Fahrradkette, da ist dann die Zeit vorbei, deswegen sollte man frühzeitig darüber nachdenken und genau, dafür habe ich mir, ich nenne ihn jetzt mal einen Experten mit ins Boot geholt, nämlich den Frank Preuß vom VDMV und ich begrüße dich recht herzlich hier bei uns im Podcast-Studio. Stell dich doch gerne mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
Ja, Frank Preuß hast du schon gesagt, Simon, vielen Dank auch für die Einladung, Experte. Ja, ich rühme mich einer gewissen Expertise auch in diesen Dingen. VDMV als Background sozusagen auch für diese fachliche Expertise ist das Versorgungswerk der deutschen Medien- und Veranstaltungswirtschaft, das ich vor 25 Jahren und einer Woche, so darf man das tatsächlich sagen, wir haben gerade unser Jubiläum gefeiert, im Zusammenwirken mit einigen Verbänden aus der Veranstaltungswirtschaft gegründet habe. Das Hauptthema damals war in der Tat Altersversorgung. Das kommt ja auch so ein bisschen aus dem Begriff Versorgungswerk raus. Ich habe diese Verbände damals juristisch beraten und auch in Versicherungsdingen. Da sind ja durchaus Berührungspunkte. Einer dieser Berührungspunkte war meine Hinweisung an die Verbände, dass eine Veränderung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne drohen könnte. Ihr kennt das alle unter dem Begriff Scheinselbstständigkeit. Das war damals der Impuls, dieses Versorgungswerk zu gründen. Wir haben eine 4-stellige Zahl von Leuten, die damals direkt bedroht waren von dieser Scheinselbstständigkeitsfeststellung, aus der gesetzlichen Versicherungspflicht rausgeholt, haben damals eine Lücke im Gesetz nutzen können, die eine Übergangsbestimmung beinhaltete. Und seitdem machen wir alles, was mit Versicherungen in der Veranstaltungsbranche zu tun hat. Und nach wie vor natürlich auch Altersversorgung, sehr viel betriebliche Altersversorgung, die aber tatsächlich nur da eine Rolle spielt, wo es Betriebe sind, die Arbeitnehmer beschäftigen. Für die sogenannten SEUs, die selbstständigen Einzelunternehmer, kommt betriebliche Altersversorgung nicht in Frage. Aber auch dafür gibt es Angebote des Gesetzgebers, gewisse Förderungen für Altersversorgung, Förderungen einfach durch Steuerverzicht anzubieten. Und ja, ich behaupte jetzt, dass Simon vollkommen recht hat. Wir haben die Expertise dafür, euch zu erklären, wie die Dinge einzuordnen sind, sozialversicherungsrechtlich, steuerrechtlich und, wenn ihr Arbeitnehmer seid, auch arbeitsrechtlich.
Das bedeutet, wir können heute wahrscheinlich alle Fragen klären, die so auf dem Tableau stehen. Dann fangen wir doch mal an mit so einer kleinen Begriffserklärung. Altersvorsorge, ist der Begriff alleine schon durch seinen Begriff alles umschreibend oder steckt in dem Begriff Altersvorsorge oder generell in der Altersvorsorge doch mehr als einfach nur fürs Alter vorsorgen?
Ja, ganz grundsätzlich ist es so, hier ist in der Packung, was auf der Packung draufsteht. Altersversorgung ist erstmal tatsächlich die Erbringung, ich nenne es mal so, einer Ansparleistung, um das Alter zu finanzieren. Das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren. Der einzig korrekte Weg, wenn der Begriff Versorgung und Alter miteinander gekoppelt ist, ist allerdings tatsächlich in Gestalt von Versicherung. Mhm. Auch wenn Menschen das nicht gerne hören, ich bin immer wieder angesprochen worden, sag mal, macht das nicht mehr Sinn, in ETFs zu investieren und Kohle anzusammeln und daraus das Alter zu finanzieren? Da kann ich nur sagen, ETFs sind sicherlich eine vernünftige Art und Weise, Geld anzulegen, aber jedes gebildete Kapital, so groß es auch sein möge, ist endlich. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendwann den Bettel hinschmeiße, nicht, wie lange ich mit der Kohle leben muss. Da hat Versicherung sicherlich einen großen Vorteil, weil die Garantie, bis zu meinem Lebensende Renten zu zahlen, die ist, wie Norbert Blüm mal sagte, die Renten sind sicher. Na, das stimmt hier tatsächlich. Also gibt den alten Rechtsgrundsatz Pacta sunt servanda, der gilt natürlich auch für Versicherungsgesellschaften. Und das heißt, wenn ich da eingezahlt habe und irgendwann Rentner werde, dann zahlt sie, bis ich den letzten Schnapper gemacht habe. Mhm. Simon, eine Ergänzung doch noch zu deiner Frage. Altersversorgung kann gekoppelt werden mit hinterbliebenen Versorgung und auch mit einer Absicherung der Arbeitskraft. Ob das immer sinnvoll ist, in einem Zuge zu machen, hängt wirklich von individuellen Gegebenheiten ab. Aber grundsätzlich heißt Altersversorgung, Versicherer nennen das die Absicherung biometrischer Risiken, heißt tatsächlich, dass auch diese Absicherung der Arbeitskraft als Grundlage der Selbstständigkeit auf jeden Fall und auch als Grundlage des Einkommens, das ich brauche, um mich im Alter versorgen zu können, auch das ist denkbar.
Okay, jetzt hattest du vorhin schon das Thema betriebliche Altersvorsorge angesprochen und ich sag mal, es gibt noch, was wahrscheinlich die meisten kennen, ist die klassische staatliche Rente oder Rentenversicherung. Es gibt die betriebliche Altersvorsorge. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, wie man Altersvorsorge betreiben kann? Gerade wenn wir jetzt wirklich mal uns auf Angestellte und auf Selbstständige konzentrieren.
Ja, wenn du das so klassisch abgrenzen möchtest, dann ist das sehr hilfreich, weil man in der Tat auch bei den gesetzlichen Regelungen eine starke Trennung hat. Wenn du Arbeitnehmer bist, stehen dir die Möglichkeiten des sogenannten Betriebsrentengesetzes zur Verfügung. Die meisten kennen vielleicht sogar den Begriff Entgeltumwandlung oder sie kennen den Begriff Direktversicherung, was sozusagen synonym genommen werden kann. Auf Basis dieses Betriebsrentengesetzes, in Langform heißt es Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, gibt es seit den 70er Jahren und ist zum Teil sogar auch in die Tarifverträge der Tarifpartner, also im Metallbereich bei Verdi und wo auch immer, eingegangen. Da ist es so, dass jemand einen Teil seines Bruttoarbeitsentgeltes über den Arbeitgeber in eine Versorgung einzahlen lässt, die tatsächlich dieser Teil des Bruttoarbeitsentgeltes nicht versteuert wird und auch nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt wird, was natürlich, und das muss ich dazu sagen, seit wenigen Jahren sogar der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, aus seiner eigenen Ersparnis aus der Entgeltumwandlung einen Zuschuss zu zahlen. Für Arbeitnehmer ist das der Königsweg der Altersversorgung. Das muss man ganz klar sagen. Für die Leute selber, die Ansprüche gegen den Versicherer sind direkt. Die sind nicht über den Arbeitgeber. Direktversicherung heißt hier tatsächlich, gibt auch einen direkten Anspruch auf Leistung. Und ein großer Vorteil, die Leistung wird erbracht entweder in Gestalt einer lebenslangen Rente oder einer einmaligen Auszahlung. Versus private Rente. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich will aber auch eine Möglichkeit haben einer Kapitalabfindung, wenn ich 30 Jahre eingezahlt habe und nicht nur als Rente, dann gibt es tatsächlich immer noch die Privatrente, aber sie hat keinerlei staatliche Förderung. Die Tatsache, dass ich Kapital abfinden lassen kann, bewegt den Gesetzgeber dazu, diese Verträge eher wie eine Art Sparbuch anzusehen. Es gibt hier keine Steuervorteile. Steuervorteile, und zwar in ganz erheblichem Umfange, gibt es für eine Besonderheit im Bereich der Altersversorgung. Das ist die Versicherung nach dem Alterseinkünftegesetz. Das ist das, was bekannt ist unter Rürup oder Basisrente. Hier heißt es tatsächlich so, dass ein hohes Maß an Flexibilität da ist. Auf Basis eines regelmäßig besparten Vertrages kannst du jederzeit in beinahe beliebiger Höhe Zuzahlungen leisten, die dein steuerliches Einkommen mindern und die deinen Rentenanspruch erhöhen, was für viele Selbstständige eben tatsächlich sehr segensreich ist, weil die eben nicht vorher wissen, wie so ein Jahr ausgeht und ob noch Kohle frei ist, um Altersversorgung oder überhaupt andere Dinge noch zu machen. Und da kannst du dann wirklich manchmal Leute erleben, die spät angefangen haben und ein bisschen aufholen müssen, dass sie sagen, alle drin, was Bene hat. Ja, also am Jahresende, wenn der Steuerheinzige gesagt hat, du hast noch 5, 6, 7, 8.000 Euro übrig, die dann auch ins Rentenkonto packen. Ich will nicht verhehlen, dass manche Leute diese Vertragsart nicht so toll finden. Es gibt einen Grund dafür, dass die Bewertung nicht nur positiv ist. Bei diesen Verträgen ist es nämlich so, dass die Leistung ausschließlich als Rente gewährt wird. Es gibt hier also keine Kapitalabfindungsmöglichkeit. In den Kanon dieser privat finanzierten, also außerhalb der betrieblichen Altersversorgung Verträge, müsste man auch noch diese Riester-Geschichte benennen, die ich ehrlich gesagt in der heutigen Form für kompletten Blödsinn halte, weil die Riester-Rente wird staatlich gefördert durch Zuschüsse. Gibt einen Grundfreibetrag für den Riester-Sparer und für jedes Kind nochmal einen Zuschuss. Aber diese Zuschüsse gibt es nur, wenn du selbst 4% deines Bruttoarbeitsentgeltes als eigenen Beitrag leistest. Und jetzt kommt es. Diese Riester-Geschichte steht nur Arbeitnehmern und Beamten zu, nicht selbstständig. Selbstständigen nur, wenn sie mit einem Riester-Berechtigten verheiratet sind und das geringere Einkommen haben. Also von daher muss man sagen, doesn't make any sense. Aber das sind so die Wege, ne? Betriebliche Altersversorgung, ich sage nochmal, als Königsweg für Arbeitnehmer. Daneben eigentlich diese Versicherung nach dem Alterseinkünftegesetz, die tatsächlich durch die nächstes Jahr jedenfalls, dann ist es erreicht, durch 100%ige Berücksichtigung der Einzahlungen bei den Steuern einen großen Vorteil hat. Ja, es gibt eine nachgelagerte Besteuerung. Das ist etwas, was auch immer gefragt wird. Ja, will der Staat denn gar keine Steuern? Doch, doch. Wenn du deine Rente kriegst, dann will er davon Steuern haben. Aber auch da muss man ganz klar sagen, wir haben in unserem Steuerrecht ja eine sogenannte Progression. Das heißt auch, dass wir im Alter aufgrund der Tatsache, dass das Passiveinkommen, also das Alterseinkommen, wohl doch erheblich niedriger ist als das Aktiveinkommen, eine erheblich niedrigere Steuerbelastung. Und wir haben auch im Alter noch Steuerfreibeträge, ja, Altersfreibetrag, Altersentlastungsfreibetrag, Werbungskosten und, und. Also, ja, im Alter ist die Rente steuerpflichtig, aber man muss immer gucken. De jure steuerpflichtig, ob de facto wirklich eine Steuerbelastung rauskommt, hängt von den individuellen Steuerdaten jedes Einzelnen ab.
Ja.
Ich will noch einen Vorteil dieser Rentenart sagen. Es ist ja kein Geheimnis und ich bin lange genug Teil dieser Veranstaltungswirtschaft, so dass ich das nicht übersehen konnte. Es gibt Selbstständigkeiten, die können zumindest vorübergehend auch mal scheitern. Wir haben das vor Corona gesehen, dass Leute einfach keine Jobs hatten und mal vorübergehend auf öffentliches Geld angewiesen waren, egal in welcher Form. Ja, heute würde es Bürgergeld heißen, seinerzeit hat es ALG II geheißen. Entscheidend ist immer, dass bislang jedenfalls solche Leistungen des Staates davon abhängig waren, dass eine Bedürftigkeit da ist. Bedürftigkeit, so sagt es das Sozialgesetzbuch, verlangt aber, dass keine Rücklagen behalten werden, die für den eigenen Unterhalt eingesetzt werden könnten. Bei dieser Versicherung nach dem Alterseinkünftegesetz ist es so, da geht der Staat nicht ran. Das heißt, selbst wenn ich bedürftig werden sollte, bleiben mir die Einzahlungen in diese, jetzt nenne ich sie mal Rürup oder Basisrente, die bleiben unangetastet.
Wie ist das, haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber geredet mit dem Thema staatliche Rente. Man könnte ja auch freiwillig, zumindest meines laienhaften Wissens nach, freiwillig in die staatliche Rente einzahlen. Ergibt das überhaupt Sinn, wenn es so viele andere Möglichkeiten gibt oder wie sieht es damit aus?
Ich bin da ganz unentschieden. Auf der einen Seite bin ich ein großer Freund einer solidarischen Finanzierung auch von solchen Leistungen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, rein rechnerisch macht es wenig Sinn. Mhm. Musst dir immer vorstellen, in der gesetzlichen Rente oder in der gesetzlichen Rentenversicherung werden die Beiträge eingesammelt nach der Leistungsfähigkeit des Beitragszahlers. Leistungsfähigkeit heißt üblicherweise, ein Arbeitnehmer zahlt 18,6% seines Einkommens in die gesetzliche Rente. Mhm. Wenn du freiwillig Renten zahlst, was übrigens immer voraussetzt, dass du bereits einen unverfallbaren gesetzlichen Anspruch auf Altersrente, auf Rente überhaupt aus einer vorangegangenen Pflichtversicherung hattest, die allerdings muss dann 60 Beitragsmonate schon gehabt haben, sonst ist sie nicht unverfallbar. Danach kann man sicherlich freiwillig zahlen und hat dann die Wahl zwischen einem Monatsbeitrag von 104 Euro, das ist der Mindestbeitrag, und der Höchstbeitrag geht dann in die Richtung 1.400. Das muss man dann überlegen, was für einen Sinn macht. Denn die Höhe der Rente hängt davon ab, wie viel Entgeltpunkte ich erworben habe. Ich will niemanden jetzt sozusagen im deutschen Rentenrecht, soweit es im SGB Römisch 6 niedergelegt ist, vertraut machen. Aber was ich euch sagen muss, ist, wir haben bei dem Vergleich, was ist lukrativer, immer zu beachten, was die erreichbare Rentenhöhe angeht im privaten Bereich. Bei dieser Kapitaldeckung haben wir den großen Vorteil, dass das, was die Versicherung an Zinsen erwirtschaftet, tatsächlich fast vollständig für die Finanzierung der Altersrente verwendet wird. In der gesetzlichen ist es anders. Es ist einfach deshalb anders, weil ganz einfach die Leistungen nicht individuell errechnet werden, sondern alle Versicherten in der deutschen Rentenversicherung oder in der Rentenversicherung Bund oder wie man sie nennen möchte, Anspruch auf Altersrente, auf Witwenrenten, auf Halbwaisen, Vollwaisenrenten, auf Erwerbsminderungsrente und Ansprüche auf Reha-Leistungen. Wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, der keine Familie hat, fallen Leistungen, die die Rentenversicherung aber auch aus seiner Kohle finanzieren muss, gar nicht an. Das heißt, er finanziert Leistungsansprüche mit, die andere haben, aber nicht er selber. Insofern ist, glaube ich, auch unter Anwendung einfachster Arithmetik klar, dass rein von der Renditeseite eine private Versorgung vorteilhafter sein muss.
Jetzt gucken wir uns, ich sage jetzt mal doof gesagt, die Wichtigkeit von Altersvorsorge an. Nur ein Beispiel, als ich damals meine Ausbildung abgeschlossen habe, das war anno dazu mal 2008, 2007, bin ich auch in die Selbstständigkeit gegangen und hatte mich natürlich auch beraten lassen. Und da war eigentlich das Credo so, ja, es gibt viele Versicherungen, die wichtig sind. Altersvorsorge kann man auch später anfangen. Ist das eine Meinung, die du ähnlich vertreten kannst? Oder würdest du sagen, das ist der größte Fehler, den man machen kann? Weil umso früher man startet, umso mehr kommt am Ende auch raus.
Ich finde die Empfehlung, warte damit, bis du einigermaßen sicher sein kannst, dass deine Selbstständigkeit tragfähig ist, richtig. Mhm. Es macht wenig Sinn, und das wissen wir alle, jetzt nicht nur in der Veranstaltungsproduktion oder bei den dort Tätigen. Wenn du eine Selbstständigkeit beginnst, hast du bei aller Planung, ja, also da kann dein Geschäftsmodell noch so klasse sein und dein Businessplan noch so großartig. In Schwaben, wo ich gerade bin, hier in Tübingen, sagt man, der teufelische Eichhörnle. Ja, der Teufel steckt im Detail. Und das ist so. Können immer Faktoren eintreten, wo du das Gefühl hast, scheiße, es läuft gar nicht so, wie ich wollte. Und dann bist du aber mit so einer Altersversorgung in einer Situation, wo du deine Liquidität selber einschränkst, die du aber bräuchtest, um deine Selbstständigkeit zu etablieren. Wie doof ist das denn? Das ist das eine. Das zweite wäre, das muss man auch sagen, also wenn du es dann nicht durchhalten kannst, ja, vielleicht auch wieder, wie wir es bei Corona gesehen haben, in eine Festanstellung gehst und sei es nur vorübergehend, diese Beiträge kriegst du dann nicht zurück. In den Vertragsarten, von denen ich rede, also sowohl bei der betrieblichen Altersversorgung wie auch bei der Versicherung nach dem Alterseinkünftegesetz, kannst du zwar kündigen, aber die Kohle kriegst du erst bei Erreichen der Altersgrenze wieder. Die ist erstmal flöten.
Okay. Wie ist es dann, wenn, mal angenommen, mein Business dann plötzlich doch gut läuft und ich merke, okay, jetzt sollte ich langsam mal anfangen, gibt es irgendwie eine Formel oder irgendwas, wo ich selber mir überlegen kann, wie viel mache ich denn jetzt? Oder muss ich bei den Verträgen, die du empfehlen würdest, direkt schon einen festen Beitrag pro Monat und der ist auch gar nicht flexibel? Oder wie gestaltet sich der Beitrag sozusagen?
Also wir gehen mal vom Selbstständigen aus, ne? Mhm. Der Selbstständige, dem würde ich empfehlen, tatsächlich mal zu prüfen, auch unter Aufstellung verschiedener Szenarien. Wie ist es? Das ist ja auch Teil, sagen wir mal, einer verantwortlichen Planung in der Selbstständigkeit. Ja? Zu der gehört eben unter anderem nicht nur eine Rentabilitätsplanung, sondern auch eine Liquiditätsplanung. Wenn ich meinen Drei-Jahres-Fokus aufstelle und schaue, was mir da auch im ungünstigsten Fall möglich wäre und ich komme vielleicht auf einen Betrag von meinetwegen 150 Euro, dann empfehle ich tatsächlich, diese 150 Euro als sichere Bank sozusagen in den Vertrag einzubauen. Ist übrigens auch ein erzieherisches Moment, ja, muss man auch so sagen. Und alles andere, was ich wirklich brauche, um ausreichende Ansprüche aufzubauen, so zu machen, wie ich es vorhin gesagt habe. Nach Gespräch mit dem Steuerberater zu sagen, okay, ich habe da 3.000 Euro übrig, die schieße ich nach. Mhm. Ja, die sind einmalig weg, erhöhen meine Rente, senken meine Steuern und so komme ich auch zum Ziel.
Ja.
Eher eine niedrige Belastung im Monat und dann eben entsprechend mehr mit Einmalzahlungen als umgekehrt. So würde ich das sehen.
Okay. Wie ist das im Umkehrschluss? Wir beide haben schon festgestellt, egal wie gut das Business läuft, es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Siehe Corona und so weiter und plötzlich habe ich ein Liquiditätsproblem, habe aber vielleicht wirklich einen Altersvorsorgevertrag an der Backe, der mich monatlich so und so viel Euro kostet. Sind die so flexibel, dass man sagen kann, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich möchte das gerne irgendwie aussetzen, nicht kündigen, sondern wirklich aussetzen? Oder ist man dann wirklich, doof gesagt, so fest gebunden, dass man das Monatliche wirklich auch zahlen muss?
Nein, also was immer möglich ist, ist einfach eine Beitragsaussetzung im Sinne einer Stundung. Das ist für Leute in Ordnung, die absehen können. Ist ja auch manchmal freiwillig so, dass jemand sagt, ich mache jetzt mal ein Sabbatical, ziehe mich mal ein Jahr aus allem raus, lege meine Kostenfaktoren auf Eis und zahle gegebenenfalls nach. Das ist Stundung. Das andere ist beitragsfreies Ruhen. Und das kann ich auch beliebig lange machen.
Jetzt hatten wir viel über, ich sage jetzt mal, private Altersvorsorge gesprochen, was definitiv wichtig ist, weil man hört es in den Medien immer wieder, so dieses klassische staatliche Rentenlösungsprinzip. Ja, ist die Frage, ob das so ausreicht fürs Alter oder auch nicht. Ich sag mal, es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ach naja, ich lasse es einfach auf mich zukommen, der Staat wird schon irgendwie für mich sorgen, ich bin in einem Sozialstaat, da wird das auch alles irgendwie machbar sein. Ist das so oder ist das auch wieder sowas, wo du sagst, oh mein Gott, bloß nicht auf den Staat bis zum Ende verlassen, sondern wirklich jetzt schon gucken, dass man privat für sich auch guckt, dass man da vorsorgt.
Simon, du wirst es nicht glauben. Es gibt Mandanten bei mir, die mit der Frage kommen, wie viel soll ich denn einzahlen oder wie viel muss ich einzahlen, damit ich bei Erreichen der Altersgrenze, die ist ja bei Selbstständigen auch sozusagen variabel. Manche sagen dir ganz klar, ich will mit 60 nicht mehr ins RIC. Mhm. Ja. Und andere sagen, du, ich bin Fachplaner, weil merkt man an. Ich arbeite bis 70. Das ist so. Also wenn man jetzt mal diese Variablen rauslässt. Es gibt Leute, die tatsächlich so eine etwas gebrochene Erwerbsbiografie haben. Die haben irgendwann eine Lehre gemacht, haben 36 Monate Beiträge eingezahlt. Vielleicht irgendwann noch andere Anrechnungszeiten. Die haben minimalen Altersrentenanspruch, der ist vielleicht 150 Euro aus der gesetzlichen. Und die kommen dann zu mir mit der Frage, wie viel muss ich jetzt einzahlen, damit ich sage mal, mit 65 auf eine Rente komme, mit der ich leben kann. Wenn das jemand ist, der, sagen wir mal, 50 Jahre auf dem Buckel hat, ja, dann muss ich dem sagen, Alter, lass es, setz jetzt mal voll auf Lücke und richte dich mal auf ein Leben mit Bürgergeld ein. Also man muss da ehrlich sein, wenn du, ich sag mal, mit 50 mag es vielleicht noch gehen, aber wenn du noch ein paar Tage älter bist, ist der Aufwand, also das, was du monatlich oder jährlich einzahlen müsstest, um eine Rente zu bekommen, die höher ist als der Bürgergeldanspruch, so unglaublich hoch, muss man aber auch verstehen, denn die Einzahlungsdauer und die Möglichkeit, Zins und Zinseszins zu erwirtschaften, ist einfach zu kurz. Schau mal, da spielen auch demografische Faktoren eine Rolle. Die Versicherer kalkulieren mit den sogenannten Sterbetafeln. Also ich kann dir sagen, als ich als junger Jurastudent einen Statistikschein machen musste, hatte ich unter anderem mit Daten zu tun, die auch mit Lebenserwartung verbunden waren. Männer, wir reden hier übrigens von den 80er Jahren, das ist schon ein paar Tage her, dass ich mich im Schoß der Alma Mater tummelte. Bei mir war es so, Männer wurden damals 67,1 Jahre im Durchschnitt. Okay. Für die Rentenversicherung war das komfortabel. Die haben genau gewusst, wenn einer mit 65, das war das Regelrentenalter für Männer damals, wenn einer mit 65 in die Rente geht, dann zahlen wir 2,1 Jahre Rente und dann huscht er friedlich in die Urne. Ja? Also das Risiko für die gesetzliche Rentenversicherung war marginal. Frauen wurden damals schon etwa 7 Jahre älter und dieses Gap von 7 Jahren ist heute auch noch erhalten geblieben. Nur mit dem Unterschied, dass Männer heute mittlerweile auch Mitte 70 werden als durchschnittliche Lebenserwartung und Frauen deutlich über 80. So, und die Versicherer kalkulieren ja jetzt nicht nur die durchschnittliche Lebenserwartung, sondern sie müssen auch davon ausgehen, dass der Kandidat eben nicht mit 75 den Löffel abgibt, sondern dass er 103 wird. Und ich habe es vorhin gesagt, da die Versicherung garantieren muss, und da passt der Staat auch auf, dass bis zum letzten Atemzug Rente gezahlt wird, müssen sie eine Reserve bilden. Also das alles ist mitentscheidend dafür, wie viel muss jemand einzahlen, um zu einer auskömmlichen Rente zu kommen. Ja, an der Stelle stimmt es natürlich. Fange ich ganz früh an, sind die Beiträge relativ niedrig, weil der Zinseszinseffekt natürlich mit dazu beiträgt, dass die Kassen gefüllt werden. Das ist eine Abwägung, Seemann. Also ich sage nochmal, man wird eine generelle Formel kaum finden können. Das ist auch bei uns der Alltag. Ne? Wenn Leute vor mir sitzen, dann machen wir immer so eine, wie soll ich sagen, so eine Anspruchsexegese. Wir forschen danach, welche Ansprüche hat er schon? Rein gesetzlich, was hat er an Verträgen, die manchmal dramatisch schlecht sind, muss man auch mal sagen. Die Leute kaufen ja in jungen Jahren gerne bei so, also im Fachjargon heißen die Strukturvertriebe. Also was weiß ich, DVAG und OVB und AWD, den es nicht mehr gibt. Dort werden Dinge verkauft, die wenig auf die individuellen Lebenssituationen der Leute Rücksicht nehmen. Und da stellt man manchmal fest, eigentlich musst du das in die Tonne treten, aber da ist auch Geld gebunden manchmal. Also ich sage nochmal, das Thema ist ein individuelles, man kann es nicht anders sagen.
Ja, sehr gut. Du hattest jetzt gesagt, individuelle Beratung ist wichtig und ich sage jetzt mal natürlich auch auf die Branche bezogen wichtig. Ich sag mal, das sehe ich natürlich bei einer Haftpflichtversicherung ein, dass ein XY-Versicherer da jetzt nicht unbedingt die beste Beratung für die Veranstaltungsbranche liefern kann. Ist das in der Altersvorsorge genauso oder würdest du sagen, na, da sind die Verträge eigentlich für alle Beteiligten, Selbstständigen, egal aus welcher Branche, relativ gleich und deswegen ja kann man da auch zu seinem normalen Versicherungsmakler oder irgendwas gehen?
Das kann man ohne Zweifel, weil die Besonderheiten, die wir zum Beispiel im Bereich, da hast du vollkommen recht, Haftpflicht kennen, was diese Branchenbezogenheit angeht, gibt es hier im Bereich Altersversorgung nicht. Das Einzige, was man sagen muss, also da bitte ich jetzt um Nachsicht, wenn ich pro domo rede. Wir haben natürlich in diesen 25 Jahren mit bestimmten Versicherern Vereinbarungen getroffen, die für die Angehörigen von Verbänden aus dem Medienbereich, aus dem Bereich Veranstaltungsproduktion Rabatte beinhalten. Aber rein von der Frage vertragliche Konstruktion, was ist für den Einzelnen oder die Einzelne sinnvoll, da ist es vollkommen unabhängig vom Anbieter. Ja, also an der Stelle spricht nichts dagegen, mit den Versicherungsmenschen des jeweiligen Vertrauens mal zu reden. Was wir gerne anbieten, das machen wir übrigens auch über die Verbände, mit denen oder für die wir arbeiten. Verbandsmitglieder haben durchaus die Möglichkeit, uns als prüfende Instanz zu beanspruchen. Das heißt, wenn die Angebote auf dem Tisch liegen haben von ihren Stammmaklern, Versicherern, Vertretern, was auch immer, wir werfen da schon gerne auch ein sachverständiges Auge drauf und sagen, ob das in Ordnung ist oder eher nicht.
Okay. Schlagen wir mal kurz, ich sage jetzt mal die Welle rüber zum Thema Aktien und so weiter. Da wird ja oft gesagt, man sollte diversifizieren. Das bedeutet bloß nicht alles auf eine Karte setzen, weil da droht natürlich ein Totalverlust und so weiter. Wie ist es in der Altersvorsorge? Ergibt es Sinn zu sagen, hey, ich habe, was weiß ich, nehmen wir mal jetzt an, 500 Euro übrig im Monat. Die setze ich auf eine Karte oder sollte man auch da sagen, ach naja, teile das lieber auf unterschiedliche Verträge oder ist das wiederum blöd, weil man dann sich manche Konditionen halt einfach nicht sichern kann?
Eine relativ schwierige Frage. Wir haben früher tatsächlich auch immer gesagt, nicht alle Eier in ein Nest. Das waren Zeiten, die sind vor 2005 gewesen, als die Angebote der Versicherungswirtschaft mit dem Begriff klassische Rentenversicherung benannt worden sind. Da ging es darum, dass die Versicherer eigentlich wenig Transparenz hatten. Das heißt, du hast denen deine Kohle gegeben, die haben dir eine Prognose gemacht, damals auf Basis einer relativ hohen garantierten Verzinsung. Also im Jahr 2000 betrug die garantierte Verzinsung, glaube ich, 3,75% und in 99 waren es noch 4%. Da waren die Leute schon zufrieden, wenn sie dann in der Prognose 6% bekamen. Und trotzdem war es so, dass man immer geguckt hat, also wenn du jetzt, sagen wir mal, deine 500 einem gegeben hast und der die Prognose verfehlt hat, am Ende der Laufzeit hast du dich geärgert, warum du nicht bei einem anderen warst oder warum du nicht deine 500 Pennies gleich auf 5 verteilt hast. Heute ist das ein bisschen anders. Wir haben eine Garantieverzinsung nur noch, egal in welchem Vertragsmodell, von 0,25%. Das heißt, alle Versicherungsanbieter machen eigentlich keine Angebote mehr mit einer festverzinsten klassischen Variante, sondern es geht dann wirklich über Fondsanlagen oder sogenannte indexorientierte Verträge. Und da muss ich dir sagen, hast du als Kunde die Auswahl, so ist es jedenfalls bei uns, zum Beispiel unter mehr als 100 Fondsanbietern oder auch im Bereich ETFs, die auch als Grundlage solcher Altersversorgung dienen können. Also entweder du machst eine eigene, sehr individuelle Auswahl von Fonds oder du überlässt deinem Berater oder dem Versicherer sozusagen themenorientiert einige Fonds zusammenzustellen. Mhm. Ja, dass du meinetwegen sagen kannst, ich bin an Kapitalanlagen interessiert, die ethisch, ökologisch, sozial verantwortbar sind. Also bei uns heißt das dann tatsächlich immer noch grüne Anlage. Genauso wie wenn jemand sagt, du, ich habe Bock auf ein bisschen Risiko. Risiko heißt auch Chance. Ja, dann macht man ein Portfolio, das in Spezialitäten, Emerging Markets ist so ein Stichwort aus der Börsenwelt, das ist, wie wir sagen, Management by Hope, ja, das kann gut gehen oder auch nicht. Was wir immer empfehlen, ist, eine Absicherung nach unten zu machen. Die Versicherungskonzerne, die wir relativ regelmäßig einsetzen, sind alles welche, die sich durch zwei Merkmale auszeichnen, im idealen Fall sogar vereinigt sich beides in einem Konzern. Mhm. Das eine ist die Rechtsform. Wir haben nicht gern mit Aktiengesellschaften zu tun, einfach weil bei denen zu fürchten ist, dass, sagen wir mal, das Aktionärsinteresse vor dem Interesse der Versicherten geht. Also wir bedienen uns dann lieber der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Die haben in der Tat Vereins- oder Genossenschaftscharakter, das ist dann attraktiver für die dort Versicherten. Und worauf wir dann eben auch achten, ist, dass sie möglichst hohe Garantieabsicherungen anbieten, also bis 100% der eingezahlten Beiträge.
Mhm.
Weißt du, Simon, das ist schon so, wenn jemand mit dem Wunsch kommt, Altersversorgung zu machen, dann kann ich den nicht behandeln wie einen Kapitalanleger und dem eine Empfehlung geben nach dem Motto, es hätte noch immer Jod gegangen, ne? Wie die deutsche Sache. Ja, es ist so, das macht wenig Sinn. Ja. Der macht mit 65 dicke Backen, weil die Nummer eben nicht gut gegangen ist. Mhm. Also, das kann nicht sein.
Ja, wie ist das mit, wenn wir mal beim Thema, ich sag jetzt mal Aktien, Fonds und so weiter im Bereich der Altersvorsorge bleiben, mit dem Thema Garantie und so weiter. Ich will natürlich, wenn ich jetzt als junger Veranstaltungstechniker oder als junger Arbeitender in dieser Republik, möchte ich natürlich das Geld, was ich einzahle, auch wie gesagt sicher wissen, dass ich es im Alter zurückbekomme oder natürlich mit einem ordentlichen Aufschlag. Wie ist das im Aktiengeschäft? Ich meine, es kann auch der Aktienmarkt kann halt einfach fallen. Wie kann ein Versicherer dann sagen, ja, das garantiere ich dir? Oder gibt es dann überhaupt noch eine Sicherheit im Vertrag oder wie ist das?
Ja, die gibt es in der Tat. Die gibt es in der Tat. Also das ist schon so, dass der Einbau einer Sicherheit natürlich etwas kostet. Weil der Versicherer, der dir, sagen wir mal, als wirklich Idealbeispiel garantiert, dass er 100% deiner Kohle, die du eingezahlt hast, als Mindestauszahlung reserviert, der braucht natürlich ein Safety und das muss er finanzieren. Wie er das macht, das ist individuell unterschiedlich. Bei den meisten ist es so, dass die sogenannte, und der Begriff hat jetzt nichts mit Rente als Versicherung zu tun, die meisten investieren in sogenannte Rentenfonds. Das sind festverzinsliche Fonds. Da gibt es keine große Volatilität, also keine großen Schwankungsausschläge. Die Deutsche Bank bietet sowas zum Beispiel an, ja. Die hat solche Fonds. Da weißt du als Anleger genau, das, was ich einzahle, abzüglich der Ausgabeaufschläge, kommt auch wieder raus. Das machen Versicherer auch. Die investieren die Kohle da, wo sie wissen, sie kriegen es in voller Höhe wieder. Aber für dich als Versicherungskunde muss natürlich klar sein, die Bindung deiner Beiträge in solche Verwendung, nämlich um die Garantie herzustellen, führt dazu, dass eben nicht deine gesamten, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, 500 Euro in eine volatile, also eine chancenreiche Verwendung geht, wo eben auch mehr herauszuholen ist. Also, ne? Es geht eben nicht nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Also ich muss sagen, das wird auf jeden Fall die Podcast-Folge mit den meisten und besten Sprüchen. Das ist schon mal geritzt. Abschließend, weil ich glaube, dann bin ich auch schon durch mit meinem Fragenkatalog. Wir haben jetzt eine, ich sage jetzt mal doof gesagt, eine Variante, eine Sache noch gar nicht betrachtet, das ist das Thema Immobilien. Ist das überhaupt was, wo du sagst, wäre vielleicht auch ein Baustein für eine Altersvorsorge oder sind Immobilien so, dass du sagen würdest, boah, das ist zu risikoreich oder was auch immer?
Ja, also das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, mit denen ich konfrontiert werde. Ich finde Immobilie klasse, wenn jemand sagt, oh, die Immobilie, die ich anspare, die dient mir selbst auch im Alter als Wohnung und dann spare ich mir zumindest die Miete. Die anderen, die hergehen und sagen, ach, ich kaufe dann 10 Familienhaus und aus den Mieteinnahmen lebe ich wie aus einer, wie auch immer gearteten Altersrente. Denen kann ich nur sagen, ich mache jetzt keinen Spruch, wo ich mir einer auf der Zunge lege. Aber es ist tatsächlich so, die könnten mit Zitronen gehandelt haben. Warum? Weil wenn du, nehmen wir mal den meinetwegen 40-Jährigen, der so eine Immobilie anschafft. Das muss man auch mal sehen. Das ist ja nicht so einfach. Erstmal brauchst du ein Objekt, dann brauchst du eine Bank, die das finanziert. Du brauchst die entsprechende Bonität. Dann hast du den Kotten da stehen, hast 10 Parteien, von denen vielleicht à la longue immer ein oder zwei keine Miete zahlen, weil du das Pech hast, so den klassischen Mietnomaden dir einzufangen. Also du hast das erste Risiko Mietausfall. Das zweite Risiko ist, auch Häuser, selbst wenn sie gerade frisch errichtet sind, sind nicht auf ewig werthaltig, sondern sie verändern sich. Da werden Nachinvestitionen fällig. Man stelle sich nur vor, dass so ein Haus nach 30, 35, 40 Jahren einfach ein neues Dach braucht. Eine Heizung in der Zwischenzeit ist wieder eine Investition. Wir haben jetzt gerade dieses Heizungsgesetz ja vom Tisch, aber wenn es denn käme, und man muss sagen, ohne dass ich das politisch bewerten will, wir müssen schon damit rechnen, dass in ökologische Veränderungen auch Hausbesitzer investieren müssen. Also ich finde, das ist eine relativ kitzlige Sache, sich darauf zu verlassen. Aber Immobilie im Sinne Eigennutzung, immer, finde ich großartig, ja. Weil das muss man sagen, das, was ich an Miete erspare im Alter, das muss ich nicht als bare Rentenleistung angespart haben. Wenn ich mir ein Budget angucke, das ich für Versorgung bereithalte, dann kann ich sehr wohl einen Teil davon auch für eine Immobilie verwenden und dafür keine Rentenversicherung kaufen, weil das immer, da bleiben wir nochmal bei nicht alle Eier in ein Nest, so eine Diversifizierung. Ich habe übrigens auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute sagen, ach, ich trade ein bisschen. Das mit den ETFs finde ich ja spannend. Es gibt ja auch genügend Plattformen, wo du das machen kannst, sogar kostenfrei. Also bin überrascht, ist ja kein Geheimnis, dass ich nicht mehr der ganz jungen Generation gehöre, aber die jungen Leute ja, mit 20, 25, auch auf dem Job habe ich das schon gesehen, ne? Dann ihr Smartphone in der Hand haben und mal eben die Kurse checken und traden. Ja. Also ist mir vollkommen fremd, muss ich zugeben, aber alles, was mit Versicherungen zu tun hat, ist vielleicht die Basis, das würde ich auch so sehen, einfach um sich auch unabhängig zu machen vom Staat mit Ansprüchen aus dem öffentlichen Leistungsrecht, so heißt das ja juristisch, nur die wenigen, die ich vorhin benannt habe, mit ihren, sagen wir mal, 55 Jahren, die jetzt nochmal Gas geben wollen, um noch eine Altersrente zusammenzuscharren, den kann ich nur sagen, Alter,
lass es.
Zu spät, du rettest den Freund nicht mehr.
Sehr schön. Ja, schöne Schlusszusammenfassung. Wie gesagt, das war eben auch meine letzte Frage. Ich finde, wir haben jetzt eine sehr lange Podcast-Folge aufgenommen, was aber auch nötig und wichtig ist, um dieses spannende Thema wirklich auch einfach mal in einer lockeren Art und Weise darzustellen. Mein Resümee ist definitiv, man sollte jetzt nicht alleine irgendwie versuchen, da irgendwas sich selber zusammenzustricken, sondern sich definitiv da einmal beratend zum Beispiel an einen VDMV zu wenden, um da wirklich einfach mal alle Möglichkeiten sich aufzeigen zu lassen, vielleicht auch ja Budgets auszuarbeiten, was da am besten irgendwie in welchen Topf geschmissen wird. Genau, ansonsten, wie gesagt, fand ich das sehr unterhaltsam und sehr gut erklärt und bedanke mich für ja deine Zeit, Frank, und hoffe, dass wir uns dann zu eurem 50-Jährigen dann sozusagen wieder treffen. Auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum.
Ja, danke.
Genau, und wie gesagt, ansonsten, wenn von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da Fragen sind, gerne direkt an mich erstmal stellen, an sk@eventrookie.de. Ich leite das natürlich alles gerne weiter an den Frank und stelle da gerne die Kontakte her. Ansonsten findet ihr natürlich auch den Frank und den VDMV im Internet. Das ist ja alles heutzutage kein Hexenwerk mehr.
So ist es. Darf ich ein abschließendes Wort sagen?
Unbedingt.
Was, glaube ich, immer eine gute Empfehlung ist und ich habe auch entsprechendes Feedback seit vielen, vielen Jahren. Wenn ihr mit Versicherungen unsicher seid, das ist auch vollkommen egal, ob das jetzt meinetwegen, was weiß ich, eine Autoversicherung, eine Haftpflicht, Privathaftpflicht oder auch Altersversorgung ist, geht zur Verbraucherzentrale.
Mhm.
Ich habe immer wieder gehört von Leuten, die gesagt haben, der Sachverstand dort und vor allen Dingen die Neutralität ist unübertrefflich. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ansonsten, Simon, herzlichen Dank. Dank vielleicht auch an der Stelle an die Kollegen von ERPAM, mit denen wir ja auf diesem Markt wetteifern sozusagen. Jetzt nicht im Bereich der Altersversorgung, das ist mehr unsere Strecke. Aber immerhin war es so, dass ERPAM darauf hingewiesen hat, dass wir da vielleicht etwas sagen können. Und das haben wir gerne gemacht. Und wenn der Simon, der Rookie, wer auch immer, nochmal was von uns will, ja, dann meldet euch halt. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Das war ein toller Hinweis mit AirPAM definitiv, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da kurz aufzuklären. Wie gesagt, ich hatte die Anfrage an AirPAM gestellt für die Altersvorsorge, wurde dann aber dankend weitergeleitet an den Frank, der wie gesagt da mehr Einblick hat und tiefgründigere Infos geben kann. Und es hat mir wieder gezeigt, dass es ja auch in dieser Branche geht, dass man, auch wenn man vielleicht im Mitbewerb irgendwie steht, sich gegenseitig trotzdem unterstützen kann, was ich immer befürworte, egal in welchem Bereich auch immer. Deswegen, ja, wie gesagt, danke an AirPAM, danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dann.
Dito, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.